Tagebuch aus Nicaragua.
Mira mi soledad, que no me sienta nada bien.
Im Januar dieses Jahr sind wir, Christian und ich, das zweite für 5 Wochen auf Nicaragua gegangen. Wir haben uns an einer Brigade der Juventud Sandinista angeschlossen und sind in einer Kooperative Kaffee pflücken. Der Bericht, den ihr jetzt hört, bringt eigentlich keine neuen Infos aus Nicaragua. Wir wollen Erlebnisse und Gefühle durchgeben, die wir in diesem guten Land hatten. Mit dieser Sendung wollen wir einen kleinen Beweis bringen, dass der Regen lügt, wenn er behauptet, die Regierung von Nicaragua sei brutal und grausam. Die Lieder in dieser Sendung sind keine Politlieder. Es sind romantische Liebeslieder, die im Moment aus allen noch so lausigen Radio- und Kassettenrekorder in ganz Nicaragua tönen. Und wo alle Leute, ob jung oder alt, politisch oder unpolitisch, total darauf abfahren. Für uns werden die Lieder immer eine Erinnerung sein an die gute Zeit in diesem Land. Eindrücke aus den ersten 3 Tagen in Managua. Managua ist eine riesige Stadt, die eigentlich gar keine ist. Kilometerlang ein einfaches Hütchen am anderen. Irgendwie ist es für mich etwas ganz Besonderes, im vollgestopften Bus hineinzustehen, mit dem Gefühl, dass die grosse Mehrheit dieser Leute die Revolution unterstützt. Jetzt sind wir endlich in einem Land, wo nicht nur eine kleine Minderheit das Gleiche denkt wie wir. Wir gehen zu einer Schweizerin, die schon mehr als ein Jahr hier lebt. Sie freut sich über die Schocke, die wir mitbringen, und wir sind gespannt auf das, was sie uns zu erzählen hat. Wenn ich sie so anschaue, wie sie von ihrem Leben hier erzählt, spüre ich ihre Verbundenheit mit diesen Leuten hier. Eine Verbundenheit, die nicht über den Kopf läuft. Aber was sie erzählt, ist nicht rosig. Sie zählt viele Widersprüche und Probleme auf, wo sie auch nicht so recht weiss, wie die das Land lösen können. Am meisten geben mir die wirtschaftlichen Probleme zu denken. Wie soll sich ein Entwicklungsland vom Imperialismus können lösen, wenn es einerseits einen riesigen Schuldenberg muss übernehmen muss, andererseits aber keinen Kredit überkommt von westlichen Ländern und gleichzeitig von Amerika, wo der wichtigste Handelspartner war, völlig boykottiert wird. Und dann muss Nicaragua erst noch 40% der Einnahmen in die Verteidigung der Revolution investieren. Wegen dem dreckigen Krieg der Amerikaner. Ich frage mich, ob es da überhaupt eine andere Lösung gibt, als einfach die Abhängigkeit vom Westen mit dem Osten zu vertauschen. Während sie so am Erzählen ist, merke ich, dass ich mir meine Illusionen eigentlich gar nicht kaputt machen lasse. Aber die Wirklichkeit ist eben anders. Es gibt unzufriedene Leute, die früher ein relativ komfortables Leben hatten. Jetzt können sie sich aber kein Auto mehr leisten oder auch lächerliche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Oliven oder Türschlösser, gibt es einfach nicht mehr. Um ihren Standard nicht zu verlieren, gehen sie einfach auf den Schwarzmarkt, geben ihren Beruf auf und machen sogenannte Geschäfte. Sie handeln mit allem Möglichen. So verdienen sie mehr, als wenn sie beim Staat weiterarbeiten würden. So gehen aber am Staat wertvolle Fachleute verloren. Beim Problem der Jungen, die sich vor dem Militärdienst drücken wollen, komme ich selber ein Buff über. Ich, der hier gegen den Militärdienst bin, Wie stehe ich zu denen, die dort kein Militär machen wollen, weil sie Angst haben? Sie würden zwar Managua schon verteidigen, aber in die Berge kämpfen, das ist für sie viel zu weit weg. Das und noch andere Gespräche in diesen ersten 3 Tagen waren harte Brücken für uns. Unsere Euphorie hat umgeschlagen in eine eher nachdenkliche Stimmung. Am letzten Abend in unserer Pension, wo es von Internationalisten so wimmelt, liegt der Berner in der Hängematte, der 3 Monate in einem Bauprojekt war. Wir, also kopflastig, ernst, intellektuell. Er strahlt von Lebensfreude und Energie. Sein fast spöttischer Ton passt mir nicht ganz. Wir sollen nicht so viel denken. Einfach gehen und leben. Ja, das stimmt. Wir haben bis jetzt vor allem diskutiert. Vom Leben selber haben wir noch nicht viel mitbekommen. Morgen gehen wir aber endlich aufs Land im Norden von Nicaragua.
Leben in der Kooperative Efraim Briones. Vor uns liegt das weite fruchtbare Tal von Jalapa, ganz im Norden von Nicaragua. Auf 3 Seiten ist das Tal begrenzt durch Bergkämme, die schon zu Honduras gehören. Ich habe schon noch ein mulmiges Gefühl, so nahe bei der Grenze, so nahe bei dem Land, von wo aus ja Contra operiert. Hinten auf einem Toyota von der Midinra, das ist das Landwirtschaftsministerium, fahren wir auf einer holprigen, staubigen Straße zu dieser Kooperative, wo wir jetzt dann 3 Wochen lang werden leben und arbeiten. Meine Gefühle sind gemischt. Ich bin ein bisschen unsicher, ob uns die Leute von der Kooperative überhaupt brauchen können, ob sie sich freuen, wenn wir kommen, ob wir uns anpassen können an ihr einfaches Leben, an ihre Food, nämlich dreimal am Tag Reis, Bohnen und Tortilla. Auf einmal hält das Auto neben uns ein riesiges Bohnenfeld, wo sicher 50 junge Nicaraguaner aus einer Brigade gerade dran sind, Bohnen auszureissen und zusammenzutragen. Sofort kommen ein paar auf uns zu. Sie hören, dass wir Schweizer sind und in der Kooperative mitarbeiten. Ein spontaner Applaus und jene Fragen kommen auf uns zu. Schon bald sind alle meine Zweifel weit weg über den Berg nach Honduras geflogen. Am nächsten Morgen stehen wir um 5:30 auf und gehen bewaffnet Bohnen ausreissen. Neben mir in der Reihe arbeitet Don Rafael. Er ist mit seinen 70 Jahren weitaus der älteste von der Kooperative. In seinem Gesicht steht seine lange Geschichte als Campesino geschrieben. Es ist wahnsinnig, wie er in seinem Alter trotz der Hitze noch mal arbeiten mag, wie schnell er die Bohnen ausreißt und auf kleine Häufchen neben sich herlegt. Auf einmal merke ich, dass es in meiner Reihe gar keine Bohnen mehr hat. Der Don Rafael winkt mich zu sich für und lacht. Er hat eine Zeit lang meine und seine Reihen ausgerissen, damit ich etwas schneller vorwärts komme. Ich gehe zu ihm führen. Eine Weile stehen wir einfach stumm nebeneinander. Dann stelle ich ihm ein paar Fragen zu der Kooperative. Der Don Rafael fängt an zu erzählen. Die Kooperative Efraim Briones ist erst 2 Jahre alt und hat 25 Mitglieder. Vor der Revolution hat das ganze Land, es sind etwa 600 Hektar, an einen Grossgrundbesitzer gehört, der dann ins Ausland abgehauen ist. Im Moment leben nur 5 Familien in 2 Häusern auf dem Land von der Kooperative. Der Rest der Leute wohnt im Dorf, wo etwa 1 Kilometer weg ist. Auf dem Land bauen 60 Hektar Mais, 20 Hektar Bohnen, 15 Hektar Reis und 85 Hektar Kaffee an. Die meisten Genossenschaftler haben vorher auf kleinen, armen Höfen weit oben in den Berg gelebt. Meistens ist man dort nur mit dem Maultier hergekommen. Aus Angst vor Angriff der Contra sind sie dann ins sichere Tal von Jalapa gezogen und haben sich da eine neue Existenz aufgebaut. Es war gar nicht einfach, so wegzugehen von ihren Höfen. Obwohl sie fast nicht können leben von dem wenigen schlechten Boden in den Berg, sind sie dort eben doch irgendwie total verwurzelt gewesen. Ein paar andere Mitglieder der Genossenschaft, der Don Rafael übrigens auch, haben früher als landlose Campesinos auf dem gleichen Land gearbeitet und haben nur dann Arbeit gehabt, wenn der Grossgrundbesitzer Arbeitskräfte für die Ernte gebraucht hat. Ich denke für mich, was das für den Don Rafael für ein Unterschied ist. Auf dem gleichen Land, mit den gleichen Händen arbeiten, heute aber als selbstbewusster Mitbesitzer, nicht mehr wie früher als rechtloser Campesino. Im 1984 hat die Kooperative einen rechten Gewinn gemacht, obwohl landwirtschaftlich nicht alles gut gelaufen ist. Pläne für die Zukunft haben sie viel. Sie wollen Häuser bauen, damit alle können auf ihrem Land wohnen können und wollen Tomaten und Kabis anpflanzen. Dafür brauchen sie aber einen Benzinmotor und eine Pumpe, damit sie das Wasser aus dem Fluss in der Trockenzeit auf die Felder pumpen können. Später wollen sie Kühe kaufen, und vielleicht sogar einmal einen eigenen Traktor. Bis jetzt ist ihr einziges Transportmittel ein Ochsenwagen. Ich finde es wahnsinnig, mit wie viel Kraft der alte Don Rafael an die Zukunft denkt. Die Zukunft, die er das erste Mal in seinem Leben selber mitbestimmen kann. Ich erinnere mich, wie wir ein paar Tage später an einem Abend in der Küche von Ramon und Tranita mit ein paar Mitgliedern der Kooperative zusammengehockt sind. Wir erzählen, dass wir in der Schweiz auch in einer Kooperative bauen und leben. Wir zeigen Fotos von unserem Hof und irgendwie wird die Verbundenheit zwischen uns gerade grösser. Wir schnurren über Kühe, Mais, über die Herdöpfel. Dann irgendwann fragt uns der Moises, der Präsident der Kooperative, ob der Hof uns gehöre. Wir sagen nein, wir hätten ihn nur gepachtet für 9 Jahre. Alle Bauern schauen uns total erstaunt an. Für sie ist es völlig klar, dass dem das Land gehören soll, was bearbeitet.
Gloria, ein Mädchen aus der Kooperative. Am Anfang sind die vielen Kinder in der Kooperative für mich ein grosser Haufen gewesen. Mit der Zeit sind uns aber einzelne näher gekommen und Gloria ist immer mehr zu meinem Liebling geworden. So habe ich dann auch ihre Familie besser kennengelernt. Mit 12 ist sie das älteste von 6, bald 7 Kinder in dieser Familie. Gross, dünn, dunkelhäutiger als ihre Geschwister, ein selbstbewusstes junges Mädchen mit stolzem, aufrechtem Gang, was mir übrigens bei allen Frauen hier aufgefallen ist. Von dem Abend an, wo sie uns aufgefordert hat, bei ihnen Kaffee zu trinken, sind wir immer wieder in dieser Küche gesessen, beim warmen Licht vom Holzfeuer, die Kinder auf dem Schoss und meistens hat die Mutter, die Rosa Maria, erzählt. Wir verstehen lange nicht alles, aber das ist auch nicht so wichtig. Gloria sei die Tochter von ihrem ersten Mann, wo sie aber dann wieder verlassen hätte. Das ist etwas total Normales da. Fast alle Frauen haben Kinder von 2 oder sogar noch mehr verschiedenen Männern, die dann immer wieder davonlaufen. Das grösste Problem für die Rosa Maria sind 2 von ihren Kindern, die immer wieder epileptische Anfälle haben, zum Doktor oder sogar ins Spital müssen und auch immer ihre Medizin brauchen. Gloria ist für sie ganz eine wichtige Hilfe. Sie steht am Morgen meistens schon um 4 Uhr auf und macht dann Tortilla, holt Wasser, malt Kaffee und manchmal wäscht sie auch. Waschen ist eine Arbeit, die wahnsinnig viel zu tun gibt. So viele Kinder, die jeden Tag dreckig sind Und alle Kleider werden natürlich von Hand gewaschen. Am Brunnen oder manchmal auch am Fluss unten. Dort haben wir Gloria etwa die angetroffen, wo sie mit ihren Geschwistern ist baden. Je länger, je mehr habe ich eine Achtung bekommen vor dem 12-jährigen Mädchen, wo so selbstverständlich, ohne Aufheben, so viel anpackt und dabei gleich so aufgestellt ist. Sie geht erst seit 2 Jahren in die Schule und sie hat irrsinnig den Plausch am Lehren. Ihre kleinen Brüder hat da eher Mühe. Zuerst war er zwar in der gleichen Klasse gewesen, er muss aber jetzt repetieren, weil er nicht so gerne lehre. Während der Alphabetisierung ist auch Rosa Maria 1 Jahr in die Schule gegangen. Aber sie findet, in ihrem Alter lehre sie das nicht mehr. Ohne irgendwie neidisch zu sein, erzählt sie Donia Elia, die im gleichen Haus wohnt, die könne lesen und schreiben. Ihr Mann zwar auch, aber nur so, dass es gerade lange zum Unterschreiben. Während sie so redet, legt sie beim Feuer immer wieder das Holz anders an, so dass die Flamme, die das einzige Licht ist da drin, nie ausgeht. Ihren Mann haben wir selten gesehen, weil er gerade mobilisiert ist. Immer 5 Männer von der Kooperative sind einen ganzen Monat lang auf dem Posten. Das heisst, sie halten Tag und Nacht auf dem Hügel oben an der Grenze wach und sie kommen nur etwa die zu essen holen. Mit den Kindern hat er wenig zu tun. Überhaupt, die Einstellung zu den Kindern ist ganz eine andere als da bei uns. Sie sind einfach da, selbstverständlich. Die Grösseren schauen für die Kleineren und nur das Kleinste ist meistens bei der Mutter. Es gibt irgendwie viel weniger Stress mit den Kindern. Sie stören auch nicht. Auch haben wir kaum gesehen, wie die Kinder untereinander gestritten haben. In den letzten Tagen war Gloria viel anhänglicher. Ist jemand die einfach schnell heben. Oder am Abend, wie sonst die kleinen Kinder, mir auf dem Schoss gesessen. Auch an unserem Abschiedsfest ist mir aufgefallen, dass sie nicht so fröhlich ist wie sonst damals. Als ich sie und ihre Mutter zum Schluss festgehalten habe, haben beide geschluchzt. Und erst in dem Moment habe ich wirklich realisiert, wie viel wir bei ihnen ausgelöst haben. Dass die Beziehung tiefer gegangen ist, als ich eigentlich gedacht habe.
Thank you.
in der Brigade der Juventud Sandinista. Vom ersten Tag an, wo wir in dieser Kooperative waren, haben wir uns in eine sogenannte BEP-Brigade integriert. BEP heisst Bataillon Estudiantil de Production. Alle von diesen 60 Jungen zwischen 12 und 20 kommen 3 Monate lang in ihren Schulferien von der Stadt Ocotal aufs Land arbeiten. Die meisten von ihnen sind Mitglieder von der Juventud Sandinista, das ist die Jugendorganisation von der Frente Sandinista. Das Aufstehen am Morgen ist hart. Draussen ist es noch dunkel. Immer mehr Bettler kriechen unter ihren Decken führen. Wir schlafen alle in den Kleidern, damit wir im Fall eines Angriffs sofort parat sind. Nach einem schwarzen Kaffee und Reis und Bohnen stehen wir schon in der Formation. Formation ist gleich wie bei uns im Militär antreten. In 6 Kolonnen stehen wir da, vor uns die Fahnen von Nicaragua und von der Frente. Während die Sonne aufgeht, singen wir Nationalhymne von Nicaragua. Ich kann sie schon fast auswendig, was ich von der Schweizer Nationalhymne nicht kann behaupten. Dann erzählen Antonio und Meilin, die 2 Verantwortlichen von der Brigade, dass wir heute zum ersten Mal Kaffee pflücken gehen. Sie erzählen, wie wichtig es für Nicaragua ist, die Produktion zu steigern, möglichst viel Kaffee zu pflücken, Kaffee, der ins Ausland exportiert wird und dem Land die dringend nötigen Devisen bringen soll. Das Ziel vom heutigen Tag ist, dass die ganze Brigade einen Durchschnitt von 2 Latas Kaffee pflückt. Was ein Lata wirklich heisst, werden wir Anfänger erst später erfahren. Auf jeden Fall kommt jeder pro Lata 20 Cordobas über. Das ist etwa so viel, wie es Nicaragua ein kleines Bier kostet. Nach der Formation machen wir uns auf den 4 Kilometer langen Weg. Alle, die eine Waffe haben, nehmen sie mit. Immerhin liegt der Kaffee ganz nahe bei der Grenze in den Berg oben. Der Weg ist schaurig schön. Rings um uns herum Urwald. Ein riesiges grünes Meer von Pflanzen. Undurchdringlich und auch leicht unheimlich. Das Kaffeepflücken ist eine gute Arbeit. Die Sträucher sind etwa 2 Meter hoch. Nur die roten Früchte, die aussehen wie Kiese, dürfen wir nehmen. Bis mein Korb, den ich um meinen Bauch gebunden habe, das erste Mal voll ist, geht es ewig. Um mich herum höre ich jene Stimme der Bettler. Sie singen, lachen, zünden einander an, erzählen Witze und etwa die schiessen sogar in die Luft, was eigentlich einen Buß von 40 Cordobas geben sollte. Ich kann es gerne bekommen, all die Bettler. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen gesehen lachen wie da. Ich habe auch mit der Zeit gemerkt, wie wichtig diese Brigade ist für die Leute der Kooperative. Einerseits könnten sie ihre Ernte unmöglich alle allein reinbringen. Andererseits geben die Bettler mit ihrer Fröhlichkeit und ihrem politischen Bewusstsein den Campesinos viel Kraft und Zuversicht durch. Es entsteht eine wichtige Beziehung zwischen Stadt und Land. Um 2 am Nachmittag liefert mir alle den Kaffee ab. Ich habe 2 Latas geschafft. Das ist etwa 30 Kilo. Der Mario, der Bestpflücker von heute, hat in der gleichen Zeit 5 Latas gepflückt. Für mich unvorstellbar, wie der das fertig bringt. Auf dem Heimweg erzählt uns der 16-jährige Mario seine Geschichte. Er kommt aus einer ganz armen Familie mit jenen Kindern aus Ocotal. Erst seit der Revolution geht er überhaupt in die Schule. Er hat ganz konkret erlebt, was ihm die Revolution gebracht hat. Die Möglichkeit, trotz Armut lernen zu können, vielleicht sogar später Medizin zu studieren. Am Abend von dem ersten Kaffeetag stehen wir wieder in der Formation. Die Formation ist eigentlich eine recht militärische Sache, aber sie läuft immer wieder ziemlich locker ab. Oft gibt es zwischen ihnen ein Geschnurr oder es werden Witze gerissen, wenn der Antonio irgendetwas erzählt. Ich finde es gut, dass das möglich ist, weil es schaurig wichtig ist, dass man diesen Jungen nicht den Plausch oder Sache nimmt durch eine übermäßige aufgesetzte Disziplin. Heute Abend an der Formation werden der Mario als Kaffeekönig und die Erika als Kaffeekönigin geehrt. Bei dieser Gelegenheit betont der Antonio, wie wichtig es ist, überall die Avantgarde zu sein. In der Produktion, in der Verteidigung, in der Schule, in der Pünktlichkeit, beim Aufstehen morgen und so weiter. Das Zuerstsein ist ein wichtiges Ziel der Juventud Sandinista. Dass nämlich ihre Mitglieder irgendwie als Vorbilder im Volk politische Arbeit machen. Einer von diesen vielen Sprechchören in der Formation hat dann auch geheissen, Juventud Sandinista se define con una sola palabra, vanguardia. Das heisst, die sandinistische Jugend drückt sich in einem einzigen Wort aus, Avantgarde. An diesem Abend sind wir eingeladen an eine sogenannte Basisversammlung. Etwa 20 junge Brigadisten und Brigadistinnen sitzen im Schein von einer Lampe auf Kaffeesäck und lesen zusammen ein Buch mit dem Titel «Was hat uns die Revolution gebracht?». Ich staune, wie alle sich an dieser Diskussion beteiligen. Man merkt, dass die meisten sich gewöhnt sind, politische Diskussionen zu führen. Heute Nacht habe ich zum ersten Mal Nachtwach. Es ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, so mit dem glatten Gewehr in der dunklen Nacht draussen zu sitzen. Das Zirpen der Grille ist laut und fast ein bisschen unheimlich. Der Himmel ist voll von Tausenden von Sternen. In dem Moment wünsche ich mir, dass das Volk ohne Krieg sein Land aufbauen könnte.
Anda y ve, está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías. Conmigo. Pero no dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán. Hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí. Y al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. No podrán volver, y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él.
Der Netto, ein Typ aus der Brigade. Der Netto, das ist eine Abkürzung für Ernesto, ist einer von diesen 8 Lehrern, die sich auch unserer BEP-Brigade angeschlossen haben. Schon bald ist zwischen ihm und uns eine besonders enge Beziehung entstanden. Der Netto, ein kleiner, sportlicher, drahtiger Mann mit einem schwarzen Vollbart, einem braunen Gesicht und lieben Augen. Oft hat er mich vom Aussehen her ein bisschen an Che Guevara erinnert. Er hat ja auch Ernesto geheissen. Jedes Mal, als ich ihm das gesagt habe, hat er schwere Freude gehabt. Schon am ersten Tag hat er uns nach der Arbeit gefragt, ob wir mit ihm ins Dorf kommen, wo etwa einen Kilometer von der Kooperative weg ist. Auf dem Weg zum Dorf hat er viel von sich erzählt. Er kommt aus einer eher besseren Familie von Occultal. Sein Vater ist der Präsident der lokalen PLI, einer kleinen liberalen Partei, die seinerzeit auch gegen den Somoza war, heute aber kritisch eingestellt ist gegenüber den Sandinisten. Trotz dem starken Einfluss von seinem Vater ist er schon früh zur Überzeugung gekommen, dass nur der Sozialismus für Nicaragua der richtige Weg ist. Er und seine älteren Brüder haben sich dann in Ocotal in den Kreis der FSLN bewegt, wo er im Untergrund in der Stadt agitiert und in den Bergen gekämpft hat. Sein Bruder ist dann auch als Guerillero in die Berge gegangen. Es ist schaurig eindrücklich, wenn der Netto so erzählt, wie es früher war, die Angst vor der Guardia Civil, vor der Spitzel. Er weiss ganz genau, warum er heute die Revolution verteidigt. Ich frage ihn, ob er keine Angst hat vor dem Krieg, vor dem Tod. Er sagt, no importa. Das heisst, es kommt nicht darauf an, wenn ich sterbe, werden andere an meiner Stelle kämpfen. Das no importa kommt immer wieder vom Netto. Es hat so viel Zuversicht in diesen 2 Wörtern, ein Selbstbewusstsein, ein Gefühl, es könne kommen, was will, es werde schon gut rauskommen. Vor lauter Schnurren haben wir gar nicht gemerkt, dass wir ins Dorf Teotihuacinte gekommen sind. Der Netto erzählt uns, wie im Juni 83 Contra versucht hat, das Dorf reinzunehmen und in dem Zipfel von Nicaragua eine Gegenregierung aufzuziehen. 25 Tage lang sind die Kämpfe gegangen. Ich kann mir das kaum vorstellen, wenn ich das Dorf so vor mir sehe. 25 solche Tage sind hure lang. Auf einmal fragt mich der Netto, warum ich einen Ohrring anhege. Ich sage ihm, weil ich schön fände und in der Schweiz hegen noch etwa so die alternativen linken Männer einen Ohrring an. Auf die Antwort aber schaut er mich lang an, lacht und schüttelt den Kopf. Das sei aber gar nicht schlau, dass sich die Linken so kennzeichnen. So hege ja die Polizei ein leichtes Spiel. Ich weiss auf das aber nicht so recht, was sagen. Auf jeden Fall bringt der Netto das mit dem Ohrring immer wieder. Überhaupt interessiert die Revolution bei uns in der Schweiz. Ich erzähle von der Solidaritätsbewegung für Zentralamerika und dass unser Staat halt fest im Sattel hockt. Ja, und dass wir Linken eine Minderheit sind. Das mit der Minderheit akzeptiert der Netto gerade gar nicht. Die FSLN sei vor dem Triumph ein kleines Grüppli gewesen. Trotzdem haben sie nicht aufgegeben, sind mehr und mehr geworden, bis es den Somoza haben können stürzen. Lachend meint er, wir müssen halt ein bisschen vorwärts machen mit unserer Revolution. Gegen das Ende unserer Zeit in der Kooperative, wir sind gerade aufgestanden, für einen Kaffee zu gehen, ist der Netto zu mir gekommen und hat gesagt, er gehe heute Morgen zurück auf Ocotal. Er habe von den Fremden eine andere Aufgabe bekommen, nämlich die Mobilisierung von Lehrern für die Tabakernte. Ich kann es fast nicht glauben, dass der Netto in ein paar Minuten für immer weg ist, dass ich ihn nie mehr sehe. Ich sage ihm das mit meinem wenig Spanisch. Er lacht, umarmt mich und steigt aufs Auto und sagt, no importa. Irgendwie ist er sich's gewöhnt, dass eine Revolution immer wieder für neue Aufgaben braucht. Für ihn ist so ein Abschied viel weniger ein Problem wie für uns Schweizer, die halt so schaurig in geordneten Verhältnissen leben. Er fährt weg, das Gewehr auf den Knie. Adios Netto. Thank you.
preocupada.
Por favor, mírame a la cara
y hablaremos. Ahora tengo prisa.
No me dejes con la duda y esa irónica sonrisa.
¿Qué te pasa a ti que te ve tan sumisa?
Corazón encadenado en la cárcel de tu amor.
¿De qué me hablas, de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo? Siento yo.
Pero cuando, ¿cómo y dónde?
Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes. Solo vives para ti nada más.
No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges.
Cuando se ama, no se exige. Siento yo.
Pero cuando, ¿cómo y dónde?
Cuando en la calle alguien te sonríe y tú
Abschied von der Kooperative. Am letzten Tag hat es plötzlich noch irrsinnig viel zu tun gegeben. Wir können zwar nicht so gut ein Fest anreissen und wir stehen eigentlich auch nicht so gerne im Mittelpunkt. Aber es ist uns gleich mal klar geworden, dass wir nach 3 Wochen nicht einfach gehen können, sondern dass wir diesen Leuten einen gebührenden Abschied schuldig sind. Denn die Nicaraguaner sind ein fröhliches Volk. Auch wenn sie nicht viel haben, Fester mit allem Drum und Dran, das gehört bei ihnen einfach zum Leben. So haben wir also für unser Abschiedsfest eine Kuh spendiert. 2 Männer von der Kooperative haben angefangen, die Kuh zu metzgen, ausgerüstet mit 2 Küchenmesser und einer Axt. Mir ist es dabei allerdings ein bisschen mulmig geworden. Aber gleich habe ich gemerkt, dass die das schon manchmal gemacht haben. An Ort und Stelle haben sie eine Haut abgezogen und dann Stück für Stück rausgehauen. Am Nachmittag hat es dann noch eine kurze Versammlung gegeben mit den Bauern von der Kooperative. Wir haben dieser Kooperative Geld, das wir hier in der Schweiz gesammelt haben, zur Verfügung gestellt. An einer ersten Versammlung sind sie sich schnell einig gewesen, sie wollen mit dem Geld eine Anzahlung an einen Traktor machen. Aber der Abraham, der von der Medina angestellt ist und sie beratet, hat sie davon überzeugt, dass es wichtiger ist, zuerst für die Ernährung der Kinder zu schauen. Er hat vorgeschlagen, mit dem Geld 5 Milchkühe zu kaufen. Wir haben recht gestaunt, wie schnell die Leute von der Kooperative damit einverstanden waren. und ihren Traum von einem eigenen Traktor ins Chemie geschrieben haben. Der Abraham hätte schon recht. Sie hätten halt einfach nicht an das gedacht. Die ganze Geschichte mit dem Geld hat mir einen kleinen Einblick gegeben, was die Revolution für einen riesigen Prozess ausgelöst hat bei diesen Bauern. Wie offen und bereit sie sind zu lernen. Aber auch, wie ihr Selbstbewusstsein gewachsen ist, wie sie Kritik, aber auch Selbstkritik üben. Am Schluss von dieser letzten Versammlung haben wir dem Kassier dann das Geld überreicht. Feierlich, offiziell, mit Föteli, Reden und gegenseitigem Dank. Gegen den Abend fängt der offizielle Abschied, ein sogenannter Akto, mit den Bäpplern an. Wir sitzen in dem halboffenen Raum, wo wir immer gegessen haben. Vorne hängt ein Plakat, wo unsere Namen stehen und darunter geschrieben ist: Wir sagen euch nicht Adieu, sondern auf Wiedersehen. Alle, die eine leitende Funktion haben, halten eine kurze Rede. Natürlich auch wir. Die Lupe, die viel mit uns zusammen war, erzählt, dass wir gegenseitig viel gelernt haben voneinander. Dass wir gesehen haben, wie sie da täglich dran sind, ihre Revolution aufzubauen. Sie bittet uns, dass wir in der Schweiz erzählen, was die Revolution wirklich ist und dass das nicaraguanische Volk, vor allem die Jungen, bereit sind, die Revolution zu verteidigen, bis zu den letzten Konsequenzen. Vom Antonio kommen wir noch zwei Abzeichen für unseren Einsatz in der Produktion über. Adelaine trägt mit viel Ausdruck ein Gedicht vor und was mich besonders gefreut hat, dass Gloria uns einen schönen Blumenstrauß überreicht. So viel Herzlichkeit und Gefühl und so viel Anerkennung, das sind wir uns nicht gewöhnt. Das haben wir auch gar nicht verdient. Aber es zeigt uns einmal mehr, wie die Nicaraguaner ein offenes, herzliches Volk sind und wie sie so sentimentale Momente auch besser ausleben können als wir. Und dann gibt es die Nacht, so viel grilliertes Fleisch wie jeder will. Und jetzt vergeht die Zeit viel zu schnell. Nur einmal kurz tanzen zu der Musik, die wir hier mit dem Volk richtig gerne bekommen haben. Zum Abschied umarmen wir all die vielen Freunde. Es ist ein Menschen- und Gefühlsgewühl. Lachen und brüllen an einem Haufen. Dann steigen wir aufs Auto, begleitet von Sprechern der Bippler. Unter einer Maschinengewehrsalve fahren wir in die Nacht raus. Völlig aufgewühlt. Ein Moment, ein Abschied, den wir sicher nie werden vergessen.
Y ella es el cimiento de mi hogar.
wieder zurück in Managua. Noch einen letzten Tag sind wir in Managua, bis wir endgültig wieder heimgehen. Die gleichen Häuser, die gleichen Leute, die gleiche Stadt. Doch wir sind anders geworden. Die Zeit in der Kooperative hat bei uns eine Verbundenheit mit dem Land bewirkt. Eine Sicherheit im Umgang mit all diesen Widersprüchen. Eine Sicherheit, die nicht mehr so schnell zusammenkracht, wenn wir etwas hören oder sehen, das nicht so gut läuft. Genau zu dem guten Gefühl passt das Zusammentreffen mit einer Frau, die zufällig am gleichen Tisch zu Mittag ist wie mir. Sie ist ein aktives Mitglied von der Juventud Sandinista hier in Managua und ihre Antwort auf die Widersprüche, die man halt vor allem in dieser Riesenstadt immer wieder spürt, ist klar und einfach. Sie sagt, die Widersprüche zwischen den verschiedenen Klassen werden so lange weiter bestehen, bis es keine Klasse mehr gibt. In dieser Antwort, vor allem in dieser Selbstverständlichkeit, wie sie gekommen ist, steckt alles drin, was wir an dem letzten Tag in Managua gespürt haben. Zum Schluss möchte ich noch aus meinem Tagebuch die letzten zwei Einträge aus der Zeit in Managua vorlesen. Donnerstag, 7. Februar 1985. Ich sitze am Tisch im Hotel. Es ist schon bald dunkel. Zum letzten Mal der feuerrote Himmel, die Geräusche der Stadt, die vielen Hähne, die jetzt schon im Chor krähen. Ich bin traurig, von hier wegzugehen. Noch nie habe ich in einem Land so viel Bewegung erlebt, den starken Willen des Volkes gespürt, seine Geschichte in die eigenen Hände zu nehmen. Dieses Volk, diese Revolution lebt, und daher sind sie beide nicht zu besiegen. Da bin ich ganz sicher. Freitag, 8. Februar 1985. Am Morgen früh raus und mit dem Taxi zum Flughafen. So schnell geht alles, bis wir schon im Flugzeug sitzen. Wir starten, unter uns die rotbraune Erde Nicaraguas. Ich bin traurig und glücklich zugleich. No importa.
Sé que aprovechas mi ausencia para dar con la forma de encontrarte con ella. Sé que al volver yo la espalda, tú la miras con ganas y deseos de tenerla. Sé, si no estoy, que la llamas y la brumas y engañas como zorro a su presa. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Se nota que no la conoces, lo tuyo es un tiempo perdido, pues ella ya sabe quién eres. Eres su tipo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. No olvides que soy perro viejo. Cuando tú vas, yo ya he vuelto. Me causas tristeza, me das compasión, me das pena. Sé que aprovechas mi ausencia para hablarle de lunas y de mil cosas bellas. Sé que tu mano en su mano no es de amigos de años, tú acaricias y aprietas.
sé que sabré de lo tuyo.
Den Jugendlichen von Ogotal, wo wir mitten in der Brigade waren, ist bei einem Angriff von der Contra im letzten Jahr ihr Zentrum völlig zerstört worden. Sie haben uns gebeten, für den Wiederaufbau von ihrem Haus Geld zu sammeln. Wer etwas will geben, kann einzahlen auf das Konto 80-50-226 mit dem Vermerk Nicaragua. 80-50-226. Ihr habt eine Sendung gehört von Christian Labhardt und von Heidi Schmid.